Nach vorne gucken und nicht nach hinten. Genau. Jahresende, letzter Tag im Jahr. Und ganz häufig am letzten Tag gucken wir nochmal so zurück, was war denn so im Jahr. Erinnern uns daran, was schön war. Und auch das, was uns Sorgen gemacht hat, oder? Auch das. Das ist ja nicht aus dem Blickfeld. Und dann schauen wir nach vorn. Und ganz häufig projizieren wir dann die Sorgen auch in die Zukunft. Können wir uns den Sprit noch leisten, das Heizöl, den Strom? Steigt die Miete? Ist die Milch noch bezahlbar? Wie geht es weiter mit der Gemeinde? Wie geht es in der Ukraine weiter, mit Israel und so weiter und so weiter? Ihr wisst das alles, habt das alles im Kopf. Und dabei sehen wir die Dinge immer aus unserer Perspektive. Logisch, aus welcher sonst? Wir machen uns ja unsere Gedanken. Also unsere Perspektive. Und alles, was nah an uns dran ist, das ist groß. Und alles, was weiter weg ist, das wird umso kleiner. Zeig uns mal bitte das Bild. Mit den Wegen, genau. Das ist so ein eindrückliches Bild von einer Perspektive. Ja? Es sind jetzt keine besonderen Dinge im Vordergrund. Wir merken aber, alles, was weiter weg ist, wird umso kleiner. Wir sehen das irgendwann gar nicht mehr. Das ist Perspektive. Ja? Und manchmal ist genau unsere Perspektive genau so. So ist es auch mit den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen. Das, was nah dran ist, das, was uns ganz nah dran ist, was uns berührt, was uns beschäftigt, das ist groß und uns ist uns wichtig. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt von Perspektive. Und zwar die Perspektive, was uns in Zukunft erwartet. Auch da sprechen wir von Perspektive. Ja? So, welche Perspektive haben wir im neuen Jahr? Und auch da ist es im Grunde das Gleiche, das, was uns betrifft, was uns persönlich betrifft, was nah an uns dran ist, das beschäftigt uns mehr, als was viel weiter weg ist. Israel ist nicht so nah wie die Miete. Ganz logisch. Wenn die Miete steigt, betrifft uns das mehr, als wenn Israel immer noch Krieg führt. Obwohl uns das nicht kalt lässt, keine Frage, aber die Miete ist uns näher. So, und ich möchte heute Morgen von beiden sprechen. Sowohl von dem Blick in die Zukunft, das heißt, was erwartet uns, als auch welche Perspektive nehmen wir eigentlich ein. Und ich möchte uns zu einem Perspektivwechsel ermutigen. Ich fange mal an, welche Sicht habe ich? Es kommt ja darauf an, aus welcher Sicht, aus welcher Haltung, aus welcher Position, von welchem Standort wir Dinge betrachten. Und ich gebe euch mal ein Beispiel, und zwar die Ameisenperspektive. Da kannst du uns mal das Bild zeigen, die Ameisenperspektive. So, was kann die Ameise sehen? Das, was direkt vor ihr ist. In dem Fall Gras. Man sieht, dahinter ist auch noch irgendwas, aber so, das ist das, was ganz nah dran ist. Das, was mich unmittelbar beschäftigt. Das ist das, was uns ganz wichtig ist, was mir ganz wichtig ist. Das andere nehme ich wohl wahr, aber das ist zu weit weg, da sehe ich nichts Genaues. Genau, das ist die Ameisenperspektive und die reicht nicht sehr weit. In diesem Fall 10 cm. Der Mensch, und ich nenne ihn mal Adam, ist ungefähr knapp 2 Meter größer und hat einen ganz anderen Blickwinkel. Jetzt kannst du uns das nächste Bild mal zeigen. Das ist die Adamsperspektive. Vom gleichen Standort aufgenommen, aber eben halt knapp 2 Meter höher. Ich sehe, da ist viel mehr als nur Gras. Da ist nicht nur dieses kleine Gras hier vorne, da ist noch viel, viel mehr dahinter. Und es gibt auch noch das Gras des Nachbarn. Und ich freue mich daran, dass unser Gras viel schöner aussieht als das des Nachbarn. Also, es gibt auch darüber hinaus noch was. Es gibt nicht nur mein Grundstück, es gibt noch mehr drumherum. Aber auch diese Sicht ist noch begrenzt. Wenn ich wirklich einen Überblick haben will, dann muss ich eine ganz andere Position einnehmen. Und das geht nicht mehr ohne Hilfsmittel. Und zwar das nächste Bild. Die Adlerperspektive. Da habe ich einen Überblick. Irgendwo ist das ist tatsächlich Jemke. Und ich könnte euch auch unser Haus zeigen, von dem die anderen beiden Bilder aufgenommen worden sind. Aber man erkennt es kaum noch. Die Adlerperspektive rückt die Dinge in eine andere Größenordnung. Das, was mir vorher wichtig war, was ich vor Augen hatte, was mich betrifft, betroffen hat, ist jetzt gar nicht mehr zu sehen. Ja? Die Ameise hat das Gras vor Augen gesehen. Wo ist denn das Gras hier? Es ist auf einmal geschrumpft auf eine ganz andere Größe. So, von daher, alles das, was uns vorher wichtig und groß und bedeutend erschien, egal ob es gut oder schlecht war, wird jetzt auf einmal unbedeutend und klein. Aus der Adlerperspektive. Und deswegen hier der erste Rat. Wenn du dich sehr mit dir selber beschäftigst und nur mit dem, was um dich herum ist, dann ändere mal dein Blickfeld. Schau dich mal um. Und vielleicht gehst du auch mal zu einem guten Freund und besprichst mit dem die Dinge und lässt dir eine ganz andere Sicht geben. Da brauchst du Hilfe oft genug, weil wir sind häufig in unserem Denken, in unserem Blickwinkel gefangen. Aber wenn wir hier mit jemandem anders darüber sprechen, der guckt von außen, der kann die Adlerperspektive einnehmen, zu der wir ohne Hilfsmittel nicht hinkommen. Und dann, wenn wir das aus dem Blickwinkel betrachten, dann wird das auch einen Einfluss auf unser Denken haben. Dann werden die Sorgen auf einmal nicht weg sein, aber sie werden zu einer anderen Größe schrumpfen. Also nimm ruhig mal die Adlerperspektive ein. Aber mir reicht das auch noch nicht, die Perspektive, die Adlerperspektive. Es gibt noch eine weitere Perspektive. Und ich nenne sie die Perspektive des Allmächtigen. Und da habe ich kein Bild von. Das würde den Rahmen sprengen. Die Perspektive des Allmächtigen ist so groß, die würde ich nicht mal fassen können. Nicht mal in meinem Kopf, weder mit meinen Augen noch mit meinem Gehirn fassen können. Deswegen habe ich da auch kein Beispielbild. Die ist so groß, sie geht über tausende Jahre in die Zukunft wie auch in die Vergangenheit. Wie will man das darstellen? Das ist die Perspektive des Allmächtigen, der Schöpfer Himmels und der Erden. Und wenn ich mir das so vorstelle, diese Perspektive, so wie ich sie beschrieben habe, dann frage ich mich, bei der Adlerperspektive, da sehe ich mich ja schon gar nicht mehr. Was ist mit der Perspektive des Allmächtigen? Wo komme ich denn da drin noch vor? Wenn ich mich schon bei der Adlerperspektive gar nicht mehr sehe, wo komme ich denn dann bei der Perspektive Gottes vor? Aber ich kann dir sagen, er hat dich im Blick, bevor du geboren wurdest. Genauso wie ein Adler so gute Augen hat, dass er auch die Grasbüschel in meinem Garten erkennen kann. Das kann ich nicht, aber ein Adler kann das. Genauso kann Gott aus seiner Perspektive, die so viel größer ist, mich schon erkennen, auch wenn ich noch im Mutterleib bin. Bevor ich geboren wurde, bevor ich gezeugt bin, wusste er schon, wer ich bin und wer ich werden soll. Und mit dir geht es nicht anders. Er verliert dich auch dein ganzes Leben lang niemals aus den Augen. Er hat dich im Blick. Und in dem Moment, wenn du Jesus annimmst, dann verändert sich nochmal was. Dann wirst du nämlich sein Kind. Dann hat er dich nicht nur im Blick, sondern dann kümmert er sich auch um dich. Das macht einen riesen Unterschied. Ja, er guckt auf jeden Menschen, keine Frage, aber wenn ich sein Kind bin, dann ist er mein Vater. Und ein Vater guckt anders auf seine Kinder als auf seine fremde Kinder, die nichts mit ihm zu tun haben. Er wird sich immer um seine Kinder kümmern. Er wird immer da sein. Er wird sie immer behüten. Nicht immer begreifen wir, was der Vater tut. Das war schon als Kind so. Also ich habe nicht immer begriffen, was mein Vater tut. Manchmal konnte ich das gar nicht begreifen, aus meinem Blickwinkel, aus meinem Denken heraus, weil mein Vater war viel größer, war älter, hat viel mehr Erfahrung gehabt, wusste, was gut für mich ist, und das wusste ich noch nicht. Und genauso ist es bei Gott. Nicht immer weiß ich, wenn er was tut, warum er das tut. Und nicht immer verstehe ich, was er sagt, kann das richtig einordnen. Aber wenn wir ihm vertrauen, wenn du ihm vertraust, dann wird es immer zu deinem Besten sein, wenn du auf ihn hörst und wenn du auch tust, was er sagt. Wenn ich zurückschaue und daran denke, wie ich manche seiner Ratschläge und Handlungen in Frage gestellt habe, dann schäme ich mich für meine Überheblichkeit. Weil ich weiß, er hat einen ganz anderen Blick. Das habe ich aber nicht immer verstanden. Ich habe immer meinen Blick vor Augen gehabt und meinte, Gott hat den gleichen, muss doch den gleichen haben. Und ich meinte, es besser zu wissen, aus meinem Blickwinkel. Aber er hat einen größeren. Und deswegen kommt er auch zu anderen Entscheidungen als ich. Aber es gilt, ihm zu vertrauen. Kann ich das wirklich tun? Hat er den richtigen Blick? Meint er es gut mit mir? Oder entscheide ich doch lieber so, wie ich das für richtig halte? Und ich meine, wir sollten da die Perspektive wechseln und sagen, so Herr, ich vertraue dir, auch wenn ich diesen Blick nicht habe, aber ich kann dir vertrauen. Das hat einen ganz unmittelbaren Einfluss auf dem, was wir tun und wie wir entscheiden. Und der nächste Abschnitt heißt, trachte zuerst. Jesus fordert uns in der Bergpredigt auf, das Reich Gottes an allererste Stelle zu stellen in unserem Leben. Und dann wird er sich auch um die Versorgung kümmern. Ihr kennt dieses Beispiel, guckt euch die Lilien an. Die sind schöner gekleidet als Salomo in der ganzen Zeit, in all seinem Reichtum. Oder guckt euch die Vögel an. Die sorgen nicht dafür, die sammeln nicht. Und der himmlische Vater versorgt sie trotzdem. Und dann kommt der Satz in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dieses alles hinzugefügt werden. Und dieses alles, das meint diese Versorgung, diese tägliche Nahrung, all das, was wir brauchen, die Kleidung, Essen und so weiter, die Miete. Und da geht es genau um diesen, auch um diesen Perspektivwechsel. Das ist das Gleiche. Wir haben normalerweise eher unsere Miete im Blick als das Reich Gottes. Das geht mir nicht anders als dir. Vielleicht ist das bei dir anders. Das würde ich mich drüber freuen. Aber meistens haben wir das, was uns selber betrifft, viel eher vor Augen als das Reich Gottes. Und Jesus fordert uns hier auf, nimm das Reich Gottes in den Blick. Und das andere, da kümmert sich Gott drum. Und es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Ich habe tatsächlich auch mal zurückgeblickt. In 4 Wochen gehe ich in Rente. Und dann habe ich mal zurückgeblickt, was war denn vor 15 Jahren, 15,5 Jahren, als wir hierher gekommen sind. Wir haben uns entschieden, unser Zuhause aufzugeben. Ingrid hat ihre Arbeit dort aufgegeben. Ich habe meinen Job gekündigt, um hier anzufangen. Und ich kann euch sagen, das war nicht unbedingt eine finanzielle Verbesserung. Also uns ging es bei diesem Schritt, bei dieser Entscheidung nicht darum, dass wir versorgt sind. Das war eher ein Risiko, was wir eingegangen sind. Abgesehen von all dem anderen, da komme ich jetzt gar nicht drauf zu sprechen, was wir hinter uns gelassen haben. So im Vertrauen auf Gott, und ich kann euch sagen, das war nicht so riesig groß. Wir haben einfach gesagt, gut Herr, wir vertrauen dir, Wir wissen überhaupt nicht, was da kommt. Wir wissen auch nicht, wie lange das dauert, wie wir damit zurechtkommen, ob wir das hinkriegen oder nicht. Heute haben wir vieles von dem, was wir aufgegeben haben, erstattet bekommen. Und noch mehr darauf. Kann ich nicht anders sagen. Der Herr hat uns so gut versorgt, wir hätten das uns vor 15 Jahren niemals träumen lassen. Niemals. So, ich kann nur sagen, Gott hat seine Versprechen gehalten in der Beziehung. Wir haben uns danach ausgestreckt, Gottes Reich zu bauen, und er hat für den Rest gesorgt. Aber für mich ist noch ein anderer Aspekt dabei wichtig, nicht nur unsere Versorgung, sondern hat sich der Einsatz, diese 15 Jahre, hat sich das geistlich auch gelohnt. Ich bin ja nicht hergekommen, um nur einfach einen Job zu machen. Ich wollte auch, dass das Reich Gottes gebaut wird und dass man was sieht. Was habe ich in den 15 Jahren erreicht oder was haben wir in den 15 Jahren erreicht? Und meine Perspektive damals, als ich angefangen habe, war, die Gemeinde soll wachsen. Ging euch wahrscheinlich nicht anders, ihr habt mich wahrscheinlich angestellt dafür. Und das war so die Hoffnung, die Gemeinde soll wachsen. Und jetzt nach 15 Jahren muss ich sagen, nee, ist nicht passiert. Das Ziel ist nicht erreicht. Wir haben annähernd genauso viele Mitglieder wie damals. Zwischendurch ist es mal raufgegangen, ja, aber es ist auch wieder runtergegangen. Bin ich gescheitert? Wenn man diese Perspektive, die ich eben angesprochen habe, zugrunde legt und diese Perspektive hat, dann würde ich sagen, ja, ich habe mein Ziel nicht erreicht. Aber ist das die richtige Perspektive? Ist wirklich die Mitgliederzahl der Maßstab für Erfolg? Wie ist Gottes Perspektive? Und jetzt schauen wir mal in die Bibel, im Hebräerbrief. Da lernen wir was von Gottes Perspektive in Bezug auf das Reich Gottes. Im Hebräer 11 werden uns Glaubenshelden vorgestellt. Die wirklich so der Rückblick von wirklich weit zurück von Leuten, die Gott vertraut haben. Und was ist dabei rausgekommen? Und ich zähle mal kurz ein paar auf, nicht alle, aber ein paar. Da ist die Rede von Abel. Ganz zu Anfang, Kain und Abel. Noah wird erwähnt. Abraham und seine Söhne, Mose, David, die Propheten und viele andere. Bitte versteht das richtig, ich will mich nicht mit denen vergleichen. Aber ich möchte hier mal gucken, so wie guckt denn Gott auf diese Leute? Was für einen Maßstab legt er denn an in Bezug auch auf Erfolg? Gucken wir uns doch Abel mal an. Was hat Abel denn für Erfolg vorzuweisen? Was kann Abel in irgendeiner Weise vorweisen? Er ist ermordet worden. Und er hat einen Opfergott dargebracht, was Gott angenommen hat, mehr nicht. Was ist denn das für ein Glaubensheld? Was hat der denn vorzuweisen? Was hat er für einen Erfolg gehabt? Aber er wird als Glaubensheld hier dargestellt. Nehmen wir an Abraham. Unser großes Glaubensvorbild. Abraham wird immer als der Vater des Glaubens dargestellt. Und was hat er an Erfolg zu verbuchen? Ja, er ist reich geworden. Stimmt, also ein riesengroße Herde gehabt und so weiter. Ist richtig reich geworden. Gott hat ihn gesegnet. Er hat auch ein kleines Stück Land gekauft. Ziemlich klein. Damit er seine Frau beerdigen kann. Das war also nicht wirklich groß. Das war auch nicht zum Wohnen da. Das war wirklich eine Ruhestätte für seine Frau. Mehr nicht. Und er hat Kinder in die Welt gesetzt, was so durchaus nicht selbstverständlich war, keine Frage. Also auch die Versorgung Gottes, die hat in dem Fall funktioniert, denn auch Abraham hat alles aufgegeben und ist in fernes Land gezogen, weil Gott ihm gesagt hat, dieses Land wird deinen Nachfahren gehören. Aber er hat von diesem Land, bis auf dieses kleine Stückchen, was er gekauft hat, nichts eingenommen. Es gehört ihm nichts davon. Wo ist der Erfolg von Abraham? Was ist die Bilanz seines Lebens? Gucken wir uns Mose an. Zweifelsohne, Mose hat Geschichte geschrieben. Auszug aus Ägypten. Das ist das Thema. Wenn du einen Juden fragst, Das ist immer noch das beherrschende Thema in der Geschichte Israels, der Auszug aus Ägypten. Und was war am Ende? Er ist einsam auf einem Berg gestorben und sein Traum, dieses Volk in das verheißene Land hineinzuführen, ist nicht erfüllt worden. Hat er versagt? Ist er gescheitert? Die Propheten, ich nenne mal nur Jesaja. Welche wunderbaren Verheißungen hat Jesaja gesehen und auch davon gesprochen und uns weitergegeben? Was hat er davon erlebt? Was hat er davon wirklich mit seinen Augen gesehen? Und am Ende dieses Abschnittes, und das lese ich jetzt mal, das andere könnt ihr selber nochmal nachlesen im Hebräer 11, 39 und 40. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfangen haben oder empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet wird. Und das ist die Perspektive Gottes. Er hat ihnen nicht das gegeben, wovon sie geträumt, was sie gesehen, was Gott ihnen offenbart hat. Noch nicht. Noch nicht. Sie waren auf dem Weg, sie haben ihren Teil dazu beigetragen, damit es am Ende für uns alle zur Vollkommenheit kommt. Wenn wir in das Reich Gottes, wenn wir in das Himmelreich hineinkommen, dann werden wir alle zusammen sein, dann werden wir Abraham sehen und Mose und auch Abel, der ganz zu Anfang schon Gott vertraut hat. Und mit ein Fundament dafür gelegt haben, wenn wir Gott vertrauen, dann kommen wir am Ende auch ans Ziel. Aber das Ziel sehen wir noch nicht. Unsere Perspektive ist zu kurz. Wir können gar nicht so weit gucken. Wir müssen es auf die Perspektive des Allmächtigen begeben und sagen so, ich vertraue dir darauf, dass das stimmt, was du uns versprochen hast. Wir sehen es noch nicht. Wir sehen noch die Herrlichkeit Gottes noch nicht. Wir können sie nur nachlesen. Und dann gilt es, das zu glauben, das anzunehmen. Und dann begeben wir uns auf die Perspektive des Allmächtigen. Wenn wir das aufnehmen, lesen und sagen, ja, ich glaube, dass das stimmt. Und in Bezug auf Erfolg, sie haben alle ihren Beitrag geleistet. Ohne Abraham wäre niemals ein Volk Israel entstanden. Ohne Mose hätte Josua das Volk niemals in das verheißene Land führen können. Sie haben alle ihren Beitrag, ihr Stück dazu getan. Und selbst wenn sie selber den Erfolg nicht gesehen haben, sie haben dazu beigetragen, dass der Erfolg überhaupt passieren kann. Und ohne Israel wären wir niemals hier, würden wir Jesus nicht kennen. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Und genauso, wenn ich das jetzt wieder mal runterbreche, die 15 Jahre, ich darf es nicht daran messen, wie groß ist die Gemeinde geworden. Gott hat seinen Plan. Der wusste, was in diesen 15 Jahren passiert. Und er hat mir geholfen, hoffentlich, das zu tun, was nötig war. Dass die Gemeinde weiter existiert, dass sie ihren Beitrag leisten kann. Und sie hat auch in den 15 Jahren ganz sicher ihren Beitrag geleistet. Und das geht nicht um Mitgliederzahlen. Letztendlich geht es immer um das Reich Gottes. Und er weiß, was Erfolg ist und was nicht. Das ist die Perspektive des Allmächtigen. Also jeder von denen, die ich eben genannt habe, hat Erfolg gehabt. Aber nicht aus der Perspektive, was kann ich vorweisen, sondern sie haben Gott gedient und sie haben Gott, waren Gott gehorsam, haben an ihn geglaubt. Das war letztendlich der Erfolg. Sie waren ihm treu. Welche Perspektive hast du? Wenn ich diese Perspektive, die ich eben genannt habe, die Gottesperspektive, also die Perspektive des Allmächtigen anlege, dann bewerte ich Erfolg anders. Auch meinen Erfolg. Weil letztendlich urteilt er darüber, nicht ich. Wenn ich meinen Teil dazu beitragen konnte, das Reich Gottes zu bauen, dann ist es gut. Und dann wird der Herr sagen, ja, gut, du warst ein treuer Knecht. Und das ist mir viel wichtiger, als zu sagen, so, ich habe einen Tempel gebaut, ich habe einen Saal für uns gebaut. Der wird sowieso wieder vergehen. Welche Perspektive habe ich im Blick auf die Gemeinde? Also welche Perspektive hast du im Blick auf die Gemeinde? Aus der Ameisenperspektive, ihr erinnert euch an das Bild, guckt mal aus der Ameisenperspektive auf die Gemeinde. Das sieht nicht gut aus, ne? Überall Mangel. Wo du hinguckst, überall Mangel. Und Schwierigkeiten, ne? So wie wir können nicht so Gottesdienst feiern wie sonst auch. Dann erheben wir uns noch mal und kommen aus der übrigens Ameisenperspektive. Das ist nicht, abwertend gemeint. Ich habe noch mal drüber nachgedacht. Warum gucken wir manchmal aus der Ameisenperspektive? Wie kommen wir da eigentlich hin? Wir sind eigentlich keine Ameisen. Aber manchmal bedrücken uns Sorgen und Nöte so sehr, dass wir so runtergedrückt werden, dass wir wirklich am Boden liegen und eine Ameisenperspektive einnehmen. Denkt mal drüber nach. Das ist das, was der Feind will. Er will gar nicht, dass wir weiter gucken. Er will, dass wir da unten sind. Lass dich nicht in die Ameisenperspektive drücken. Ja? Die Adamsperspektive in Bezug auf die Gemeinde ist kaum besser. Das ist unsere menschliche Sicht. Und da sehen wir auch ganz viel Mangel. Ja, da machen wir uns Sorgen. Wie geht es weiter und so weiter. Das ist unsere menschliche Sicht. Und die kennen wir, glaube ich, alle. Nehmen wir die Adlerperspektive ein. Gucken wir mal ein bisschen drüber. Also gehen wir mal ein bisschen von der Gemeinde weg und gucken mal ein bisschen auf Wolfsburg. Da sieht es schon ein bisschen besser aus. Wir sehen, Gott tut hier und da was. Denk mal an die Stadtmission, die hat dieses Jahr einen neuen Pastor gekriegt. Oder die Königsberger Straße hier, die Baptisten. Auch die haben einen neuen Pastor gekriegt, nach 2 Jahren endlich einen neuen Pastor. Also Gott tut was. Ja, auch bei uns. Ja? Aber so diese Adlerperspektive, ja, Gott ist da und er kommt rechtzeitig, er sorgt. So, und dann, wir gehen noch ein Stück höher, oder? Wir bleiben nicht beim Adler stehen. Wobei, zum Adler zu kommen, ganz ehrlich, überlegt euch das mal, ich kann nicht fliegen. Ich kann die Adlerperspektive nicht von alleine einnehmen. Ich brauche Hilfsmittel dazu. Was ist denn der Hilfsmittel? Wie komme ich denn überhaupt in diese Adlerperspektive? Ich habe vorhin schon davon gesprochen, manchmal ist es gut, mit Freunden darüber zu sprechen, mit Kollegen darüber zu sprechen und einfach mal einen größeren Blickwinkel einzunehmen, nicht nur auf uns zu gucken. Das meine ich mit Adlerperspektive, mal drüber hinaus. Oder auch zu sagen, Herr, wie siehst du das? Und dann gehen wir schon ein Stück weiter. Dann gehen wir nicht nur in die Adlerperspektive, sondern wenn wir sagen, Herr, wie siehst du das? Oder uns mal angucken, was der Herr uns gesagt hat, wie er das sieht. Er ist doch nicht stumm. Er redet doch zu uns. Es ist nur die Frage, glauben wir das, was er redet? Ich nenne euch mal die Perspektive des Allmächtigen in Bezug auf unsere Gemeinde. Er hat uns versprochen, dass ein Nachfolger rechtzeitig da sein wird. Stimmt das? Wer hat das gehört? Die beim Gebet dabei waren, dienstags. Die haben das mehrfach gehört. Wir haben immer wieder diese Ermutigung gekriegt und wir beten seit längerem. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt erst darum kümmern. Nein, wir sind schon länger dabei und beten auch immer wieder dafür. Und er hat es versprochen. Können wir das glauben? Wir sehen es noch nicht, weil wir noch Adams- oder Ameisenperspektive anhaben. Aber die allmächtigen Perspektive ist, er sieht ihn schon. Oder sie. Er hat uns versprochen, dass Menschen zur Gemeinde kommen werden, wenn wir treu und beharrlich weiter für den Lagberg bieten. Sehen wir das schon? Geistlich. Ja, und so tröpfchenweise ja, aber das, was er uns versprochen hat, sehen wir noch nicht. Er hat nämlich richtig viele versprochen. Das sehen wir noch nicht. Können wir das glauben? Das ist die Perspektive des Allmächtigen. Die können wir noch nicht sehen. Das geht nur im Herzen, dass wir sie sehen. Und denk mal an unsere 70-Jahr-Feier und das, was François uns prophezeit hat. Er hat auch Mitarbeiter versprochen. Und zwar für alle Arbeitsbereiche der Gemeinde. Auch die Kinder- und Jugendarbeit, die zu der Zeit noch gar nicht da war. Das fängt im neuen Jahr an. Da wussten wir noch nichts von. So, der Herr sieht es aber, der hat den Überblick. Und er hat es uns damals schon versprochen. Jetzt fangen wir an, etwas zu sehen. So, das ist die Perspektive des Allmächtigen. Aus welcher Perspektive willst du die Situation anschauen? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. In die Ameisenperspektive brauchen wir nichts für zu tun, die sehen wir sowieso. Die Adamsperspektive, da muss man sich dann schon aufrichten und muss man sich gegen einiges wehren und mal sich gerade hinstellen. Die Adlersperspektive können wir ohne Hilfsmittel, ohne fremde Hilfe gar nicht erreichen. Aber ich muss mich entscheiden. Ich muss einen Schritt gehen und ich sage, guck doch mal da drauf. Hilf mir doch mal, nimm doch mal einen anderen Blickwinkel ein. Das heißt, hör doch mal, wie andere das sehen. Oder ich gehe zu Gott und nehme die Perspektive des Allmächtigen ein. Und guck mir an, was er gesagt hat. Hör mir an, was er gesagt hat. Und wir dürfen wie zu Papa kommen. Herr, Papa, aus meiner Perspektive sieht das noch richtig grottig aus. Gib mir doch mal deine Perspektive. Und deine wie oft hat er mich auch ermutigt, weil ich auch nur aus Adams Perspektive geguckt habe. Aber er ermutigt, er macht das gerne, weil er sieht es anders. Und er hat ein viel positiveres Bild als ich oftmals. Aber ich muss mich entscheiden, das anzunehmen und auch zu glauben. Vertraust du Gott und glaubst du, dass es gut ist, was er tut? Das ist genau die Frage dann. Glaubst du, dass er dich gut führt? Dass er es gut mit dir meint? Vor 15 Jahren war ich mir da nicht immer sicher. Jetzt im Rückblick muss ich sagen, ja, ich muss da beschämt sagen, Herr, mein Glaube war zu klein. Aber deine Treue war groß genug. Vertraust du Gott und bist auch bereit, Opfer zu bringen? Wenn ich mal an die Glaubenshelden denke, was sie für Opfer gebracht haben. Lohnt es sich? Versorgt Gott mich trotzdem? Vertraust du Gott, dass er sich um deine Versorgung kümmert? Auch wenn alles teurer wird. Und zum Schluss an all die Frage, die dieses Vertrauen noch gar nicht so haben können, weil sie Jesus noch nicht in ihr Leben eingeladen haben. Willst du dich dem anvertrauen, der den größeren Blick hat, der den Überblick hat? Willst du dich ihm anvertrauen? Willst du dein Leben ihm anvertrauen und sagen, Herr, ich lasse mich von dir leiten. Ich versuche es mal. Ich lasse mich drauf ein. Er weist den Weg zum Ziel. Das Ziel ist nicht das Grab. Das Ziel ist das ewige Leben bei ihm. In Herrlichkeit. Was wir jetzt nur ansatzweise in der Bibel lesen können, wie es aussehen wird. Aber es wird schön. Es wird herrlich sein. Viel schöner als hier. Das ist das Ziel, nicht das Grab. Nicht unser Tod ist das Ziel. Und er sieht dieses Ziel und er sieht das Ziel auch für dich. Und er möchte, dass du bei dem Ziel ankommst, bei ihm. Und das wirst du, wenn du dein Leben ihm anvertraust, wenn du ihm sagst, führe du mich dahin. Und ich will dir auf dich hören. Lass dir zeigen, welche Perspektive er für dein Leben hat. Und ich gebe jetzt Zeit zum Gebet. Vielleicht, dass du deine Perspektive ändern kannst. Und diejenigen, die sagen so, ich will mein Leben Jesus anvertrauen, mach das in dieser Zeit. Nimm dir die Zeit, sprich mit ihm darüber. Du musst keine bestimmten Worte finden, sondern du kannst einfach sagen, Jesus, komm du in mein Leben und zeig mir, was ich tun muss, um dir zu folgen. Und wenn du das tun willst und getan hast in dieser Zeit, dann komm gerne auf uns zu, hinterher nach dem Gottesdienst. All die, die ein Schild haben, da kannst du hingehen. Wir haben noch ein Geschenk für dich. Ja? Okay, ich möchte jetzt Zeit geben, ein paar Minuten, einfach, dass wir Gott Antwort geben können. Guck mal, aus welcher Perspektive du guckst und nimm vielleicht eine andere Perspektive ein. Wechsel deine Perspektive. Geh auf die Perspektive des Allmächtigen. Amen.